Breitband Topic.
Die sinnlich wirkliche Welt da draußen kann manchmal ziemlich brutal sein. Angefangen bei den ganz kleinen privaten Problemchen bis zu den großen Schlachtfeldern der Weltpolitik. Da ist es schon ganz nett, wenn wir einfach abtauchen können. Gerade soziale Netzwerke lieben es, wenn wir uns stundenlang dort aufhalten und sie ständig mit Inhalten füttern. Und so legt sich die digitale Hülle wie eine zweite Haut um das Individuum und schützt es wie ein Neoprenanzug den Taucher vor der ihn umgebenden Kälte. Und wir haben dabei auch noch unter Kontrolle, welches Bild von uns nach draußen dringt. Wir stellen uns natürlich im allerbesten Lichte dar, ganz klar, und wenn wir Zerbrechlichkeit zeigen, dann wohlgewählt und kalkuliert. Das digitale Ich ist in höchstem Maße inszeniert und das ist nicht unproblematisch, wie auch Love Überland feststellt.
Sei individuell, kreiere deinen Look. Gestalte dein individuelles Nutella-Glas. Upcycle deine individuelle Uniform. Der gesellschaftliche Zwang zur scheinbaren Individualität ist als Narkotikum ebenso suchterzeugend wie andere Betäubungsmittel. Niemand zwang uns dazu, bei der Installation unseres Ichs in der digitalen Welt mitzumachen. Aber die Technologie kam über uns wie ein Tsunami, der jeden vorübergehend seiner Sinne beraubte. Und bald ging das Gerücht, wer nicht bei Facebook sei, sei ein Loser. Und tatsächlich war das Einstellungskriterium für Jobs in der digitalen Wirtschaft plötzlich die Anzahl der Follower auf Twitter. Und wer nicht mitmachte in dem sozialen Netz, galt, na klar, als asozial, zumindest aber als weltfremder Eigenbrötler, also mega uncool. Nicht zufällig kamen die neuen digitalen Outfits zeitlich passend zur Einführung einer neuen Klasse, auch wenn die nicht Klasse heißen darf, nämlich des Prekariats, das bei uns Ich-AG hieß. Ich. Nun mussten sich die einzelnen Ich-Unternehmer zwangsläufig mit anderen Ich-Unternehmern vernetzen, am besten ohne Zeitverluste und Umwege, also über die digitalen Kanäle. Und dort mussten wir uns natürlich erstmal bekannt machen, was die Kids, noch keine Ich-AGs, zur Freizeitmode hochstylten, nämlich das digitale Ich dort ausstellen und ohne Unterlass polieren. Vom digitalen Mainstream wird derzeit die Fürsorge für das physische Kapital des Individuums, Fitness und Gesundheit als neue Religion gehypt. Und neben großen Enthüllungsartikeln in Brigitte und Essen und Trinken wird zunehmend die digitale Kontrolle der Körperfunktion eingeführt. Mit smarten Uhren und Armbändern, die den Puls messen und neuerdings den Zuckergehalt im Blut. Gleichzeitig haben im nächsten Schritt bereits Amazon Echo und Google Home, Apples HomeKit und Cortana Skills angefangen, sich in unsere durchindividualisierten Lebensräume zu drängen. Dein Smart Home versucht dich zu reprogrammieren, mit dem Versprechen von grenzenloser Bequemlichkeit, nur dass die völlig inkompatibel ist mit der sozialen Realität. Zurzeit wird mangels realer Bezüge des überinszenierten digitalen Ichs alles mit zusätzlichen Bedeutungen aufgeladen. Ästhetisch, moralisch, sexuell, quasi religiös, bis hin zur sozial diskutierten Ich-Performance auf dem Teller durch immer neue Superfoods, Low- oder Middle-Carb und fleischloses Fleisch. Politisch geht es in Digitalien mehr um Identitätsdebatten als Sozialpolitik und das abhandenkommende Selbst wird schon mal im Selfie gesucht und es stellt sich die Frage, ob die vollständige Individualisierung all der Ichs, die die digitale Welt uns abverlangt, sich wirklich immer weiter fortsetzen kann oder ob irgendwann ein Peak der digitalen Selbstzerlegung, ein Höhepunkt, so wie beim Öl, stattfindet. Die ersten ziehen sich jedenfalls schon wieder aus der zwanghaften Überindividualisierung zurück, weil sie vor lauter Ich sich selbst nicht mehr finden. In Kalifornien gibt es bereits Selbsthilfegruppen.
Love über Land, über den überbordenden Individualismus im Digitalen. Ob wir hier schon den Zenit überschritten haben und was das bedeuten könnte, das bespreche ich gleich mit dem Physiker Timo Daum, der sich intensiv mit den Auswüchsen des digitalen Kapitalismus beschäftigt hat. Wer ist schon gern gewöhnlich? Viele von uns schmücken sich ja doch ganz gerne damit, nicht dem Mainstream anzugehören. Also wir sind ständig damit beschäftigt, uns selbst zu verwirklichen, im Privaten und auch beruflich. Und das Ganze dokumentieren wir im Netz, mit Posts, mit Bildern, mit Videos. Der Individualismus ist ein wesentliches Konzept des Kapitalismus im 20. Jahrhundert und das war auch ein historischer Fortschritt und lange auch eine sehr fruchtbare Verbindung, die von der Digitalisierung noch befeuert worden ist. Aber Individualisierung bedeutet auch Anstrengung. Permanente Selbstoptimierung raubt nämlich auch Zeit und Energie. Auf dem Bauhaus-Summit, das gerade in Weimar stattfindet, diskutiert man deshalb, ob der Individualismus nun seinen Höhepunkt erreicht hat. Mit dabei ist der Physiker Timo Daum, der sich mit dem digitalen Kapitalismus beschäftigt hat. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ist ein Ende dieses Megatrends in Sicht?
Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt Tendenzen, die in diese Richtung zeigen. Also wenn man nach China schaut zum Beispiel, dort findet ja, wenn man so will, ein alternativer Weg zum modernen individualistischen Kapitalismus statt, der vielleicht neue Formen, andere Formen von Individualismus hervorruft, vielleicht aber auch was ganz anderes. Also man denkt an das Scoring-Prinzip, das in China angewendet wird, also ein öffentlich einsehbares Ranking, dem sich mehr oder weniger alle unterwerfen, also habe ich einen Strafzettel bekommen, bekomme ich Punktabzug, habe ich einer alten Dame über die Straße geholfen, um es mal so salopp zu sagen, bekomme ich Pluspunkte. Das sind natürlich Mechanismen, die zu so einer kollektiven Disziplinierung führen. Also das ist so eine Art Kapitalismus, normativen Regulierung auf Speed, wenn man so will. Also da tun sich vielleicht ganz neue Individualisierungsformen auf oder so. Dann gibt es das Phänomen Normcore. Das, denke ich, ist ganz interessant. Das kommt aus der Mode und ist zunächst mal so eine Art Antimode. Also die Normalität, das Aufgehen in der Masse, das praktisch sein, das sich nicht mehr distinguieren mit einem bestimmten Style, wird dort wiederum zum Style erklärt. Aber man kann natürlich umgekehrt auch sagen, ist das nicht vielleicht der letzte Style over the top, also die ultimative Individualisierungsform.
Aber wie ist Ihre persönliche Haltung? Sind wir so am Ende der Individualisierung angekommen? Kann es noch weitergehen oder sind wir eigentlich schon an einer Grenze?
Ich beobachte ganz aktuell, dass wir, und das ist vielleicht der letzte große Individualisierungsschub, in dem wir, glaube ich, immer noch mittendrin stehen, ist die Transformation von Individuen zu, wie ich das nenne, Solokapitalisten und Solokapitalistinnen. Aus der Ratlosigkeit, die der Kapitalismus hat, weil es immer mehr Roboter und Algorithmen gibt, er immer weniger Arbeiter und Arbeiterinnen braucht, hat er sich überlegt, sage ich mal so salopp, uns alle, der uns nicht mehr beschäftigen kann, zu Unternehmerinnen und Unternehmer zu machen. Und da wir nicht alle Fabriken und Maschinerien und Algorithmen besitzen können, bleibt uns als unser Kapital unser eigenes Selbst. Also das ist, denke ich mal, so die bis jetzt letzte Stufe des Individualismus, in dem wir alle eigentlich angehalten sind, uns selbst letztendlich wie einen Corporate Excel Sheet zu behandeln und uns selbst zu managen. Und da gibt es ja ganz viele Bereiche, in denen das sichtbar wird. Also Quantified Self zum Beispiel. Dieses Bedürfnis, ständig die eigenen Körperfunktionen zu kontrollieren, zu optimieren. Dann der Zwang, ständig auf sozialen Medien zu netzwerken, also immer als sozialer Mensch ständig aktiv zu sein. Das, denke ich, sind alles Kennzeichen von diesem Solo-Kapitalismus. Und das kontrastiert ja zu, sagen wir mal, einer Subjektivität, wie sie zur Angestelltenwelt, zum Fordismus oder zur Festanstellung gehört, ganz extrem.
Wie ist es denn übrigens dazu gekommen, dass also aus einem ursprünglichen Freiheitsversprechen dann ein gesellschaftlicher Zwang ja schon fast geworden ist, sich ständig selbst optimieren zu müssen, obwohl wir auch alle freiwillig dabei mitmachen. Aber wie ist das passiert? Weil eigentlich gab es bei dem Ich in der Moderne mal einen sehr aufklärerischen Gedanken und eben man wollte sozusagen die Freiheit vergrößern und jetzt sind wir gezwungen, die ganze Zeit an unserer Freiheit zu arbeiten.
Diese Aspekte von individueller Freiheit, von Entscheidungsspielräumen, von Optionen, von Lebensentwürfen, der ist natürlich schon auch enthalten. Also wenn man mal vergleicht, dass vielleicht das feste Klassenbewusstsein, die Teilnahme am Konsum in den 50er, 60er Jahren, das war wesentlich weniger kleinteilig, da gab es wesentlich weniger Optionen. Also wie Henry Ford selbst das, glaube ich, mal gesagt hat, Kunden können alle Farben wählen, die sie wollen, solange sie schwarz sind. Alle wollten auch so ein Auto haben. Alle wollten auch so ein Häuschen haben, möglichst uniform sein. Niemand hätte in der Zeit gedacht, sich da praktisch individuell abgrenzen zu wollen. Und letztendlich, wie ist es dazu gekommen, dass sich das feiner ausdifferenziert hat? Nun, ich glaube, General Motors war es, die als erste eine neue Designabteilung ins Leben gerufen haben, ich glaube Anfang der 60er, in der sie sich beschäftigt haben mit dynamischer Obsoleszenz. Das heißt, dem Versuch, ein Auto zu verkaufen an jemanden, der schon eins hat, obwohl dieses noch funktioniert. Das haben die damals erfunden und das haben sie gemacht über neue Modelle, neue Farben, neue Sonderausstattungen. Und das wäre jetzt vielleicht ein Beispiel, in dem wiederum, sagen wir mal, das Kapital einen Trend produziert, der dann in zweiter Linie als Effekt eine Ausdifferenzierung der Bedürfnisse, des Styles, des individuellen Geschmacks und so weiter nach sich zieht. Das ist natürlich jetzt vielleicht eine sehr pessimistische Sichtweise. Also den umgekehrten Effekt gibt es natürlich auch. Also das Bedürfnis der Einzelnen nach Selbstverwirklichung und nach Ausdifferenzierung und so weiter. Also der lässt sich in der Geschichte ja auch an vielen Stellen beobachten. Aber ich denke, man muss diese beiden Sachen zusammendenken. Das ist ein Kreislauf, der perfekt funktioniert, der perfekt harmoniert. Es gibt jetzt so ein nach wie vor, wie ich finde, unerreichtes Zitat von Felix Guattari, schon aus den 70ern. Er sagt, Capitalism launches subjective models the way the automotive industry launches a new line of cars. Der Kapitalismus erzeugt neue Subjektivitätsmodelle am Fließband, wie die Automobilindustrie ein neues Modell vom Band laufen lässt. Das finde ich ist bis heute eigentlich ein sehr schönes Zitat, dass das illustriert diesen Kreislauf, die sich gegenseitig bedingen.
Ist es so, dass uns eigentlich der Kapitalismus nur die ganze Zeit versucht zu beschäftigen und warum will er das?
Wenn ich bei einem Fitnessstudio ein Abo abschließe, dann ist es dem Fitnessstudio so ein bisschen egal, ob ich überhaupt komme. Im Gegenteil, wenn ich wirklich jeden Tag komme und von morgens bis abends mich im Studio aufhalte und das alle täten, hätte das Studio ein Problem. Ganz anders bei digitalen Plattformen. Die generieren ja geradezu ihren Profit aus der Aktivität ihrer User. Das heißt, jemand, der sich irgendwo anmeldet, dann aber zur Karteileiche wird, ist wertlos, nutzlos für die. Deshalb sind sie bemüht, uns in ständiger Aktivität zu halten. Das gesamte Design, wenn man das mal studiert, ist genau darauf ausgerichtet, nicht interessante Inhalte zu generieren, Freundschaften, gute Suchergebnisse etc., sondern einen ständigen Strom an Aktivität zu generieren, der auch immer aktuell sein muss. Und dabei gleichzeitig auch, dass das Produzieren und Konsumieren immer mehr konvergiert. Es wird letztendlich ununterscheidbar, ob ich Konsument oder Produzent bin. Für diese Plattformen ist die Aktivität und die vielen Signals, die vielen messbaren Parameter, die dabei entstehen. Also wenn man eine Suche eingibt bei Google, wird man praktisch ständig beobachtet. Bis zu 200 Signals, so heißt das, gibt Google selbst an, werden praktisch bei einer solchen Suche getrackt. Das heißt, eine einzige Suche erzeugt einen ganzen Leitsordner an Daten, die in das System wiederum einfließen, um es zu verbessern, A und B, um Daten zu generieren, die an die Anzeigenkunden verkauft werden können.
Was bedeutet das aber für den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft? Weil letztlich bin ich ja durch diese ganzen Services, durch auch Social Media immer angebunden an den digitalen Kapitalismus und auch eben natürlich seine Auswüchse, die er halt eben so hat. Also was bedeutet das für Gesellschaft?
Also ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen wächst die Macht dieser privaten Konzerne dadurch immens, weil das sind nicht einfach nur irgendwelche Daten, sondern Daten und Algorithmen sind, denke ich, die Maschinen und die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Also das ist nicht mehr irgendein Nebeneffekt, sondern das rückt ins Zentrum der ökonomischen und sozialen Aktivität. Einerseits. Andererseits, denke ich, ist diese enorme Bereitschaft der Individuen, ihre Daten praktisch in ein soziales System, nenne ich das jetzt mal, einzuspeisen, um daraus zum Beispiel intelligente Verkehrssysteme, intelligente Kommunikationssysteme, Wohnen, Transport, Arbeit besser zu organisieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber diese Bereitschaft von uns allen, diese Daten zur Verfügung zu stellen, sie kollektiv nutzbar zu machen oder so, denke ich, birgt auch die Chance, dass man tatsächlich hier also Nutzungsweisen findet, die private Kapitalisierung transzendieren.
Wir werden also vielleicht doch nochmal eine Gemeinschaft. Ein hoffnungsvoller Timo Daum über das Ich im digitalen Kapitalismus.